Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wir haben in den letzten Teilen der Sira über die Frage gesprochen, warum der Islam in Mekka bekämpft wurde und wie, das heißt mit welchen Methoden der Islam in Mekka bekämpft wurde. Heute möchte ich etwas intensiver auf eine dieser Methoden eingehen, nämlich die Schmeichelei, die meiner Meinung nach eine der gefährlichsten Methoden ist, da sie nicht sofort als Bekämpfung des Islams registriert wird. Sie wird nicht sofort erkannt als Bekämpfung des Islams. Wenn dich jemand schubst, wenn man geschubst wird, dann empfindet man das sofort als einen Angriff. Man wird in eine bestimmte Richtung gedrängt, in eine bestimmte Richtung geschubst. Und in den meisten Fällen lässt man sich nicht schubsen, sondern man geht sofort wieder in die andere Richtung oder schubst zurück. Wenn einen jedoch jemand an der Hand nimmt, dann geht er vielleicht mit jemandem in die Richtung, in die er einen haben will, ohne dass man merkt, dass man sich gerade beeinflussen lässt. Und ich möchte hier auf einige Verse im Koran eingehen, denn wie wir schon erwähnt haben, erklärt der Koran die Sira und die Sira den Koran. Wenn wir beides gleichzeitig lernen, kriegen wir ein tiefgründiges Verständnis vom Islam. Des Weiteren möchte ich darauf eingehen, dass es oft so war, dass die Bekämpfung gerade von Familienangehörigen durchgeführt wurde, was für die betreffenden Sahaba, für die betreffenden Gefährten, Jünger des Propheten a.s.w., besonders schwierig war. Denn wenn man von der eigenen Familie bekämpft wird, wenn man von der eigenen Familie gefoltert wird, boykottiert wird, ist das etwas besonders Schlimmes. Und dann möchte ich noch auf eine Begebenheit eingehen, was nicht im Koran steht, sondern in der Sira, wo man versucht hat, dem Propheten a.s.w. ein Angebot zu machen. Und hier muss man natürlich auch erwähnen, wie der Prophet es geschafft hat, diesen Angeboten und diesen Schmeicheleien zu widerstehen, an seiner Botschaft festzuhalten und wie er es geschafft hat, seine Sahaba, seine Gefährten so zu erziehen, dass sie tatsächlich standhaft geblieben sind. Wenn wir über Koranverse reden, die diese Schmeichelei behandeln, dann reden wir vor allen Dingen über die Sure 109, O ihr Ungläubigen, die Suratul Kafirun, O ihr Glaubensverweigerer, und die Sure 68, Al-Qalam, der Stift, und die Sure 17, Al-Isra, die Nachtreise. In Sure 109, das ist die bekannte Sure, die in Mekka offenbart wurde, die fängt an, قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ. Ja, und ich habe hier den Tafsir von Al-Barawi und ich lese einfach mal daraus vor, was Al-Barawi darüber sagt, warum diese Verse herabgesandt wurden. Und gerade diese Sura ist heute sehr wichtig, weil heutzutage, wenn man jemandem, einem Nichtmuslim erzählt, dass der Islam die einzig wahre Religion ist, weil Allah in Sure 3, Vers 85 sagt, وَمَنْ يَبْتَغِي الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنْ الْخَاسِرِينَ. Wer sich eine andere Religion als den Islam wünscht, sie wird von ihm niemals angenommen werden und er wird im Jenseits zu den Verlierern gehören. Da kommen dann einige Leute, die absolut keine Ahnung vom Islam haben, aber noch die Frechheit haben, Leuten, die sich den ganzen Tag nur mit dem Wissen beschäftigen, dazwischen zu reden und sagen, Allah sagt im Koran, Lekum dinukum waliya din, euch eure Religion und uns unsere Religion. Wir sagen zu diesen Leuten, diese Sura, wie fängt diese Sura an, mit welchem Satz, wie heißt diese Sura? Diese Sura heißt Al-Kafirun, die Glaubensverweigerer. Und die fängt an mit Qul ya ayyuha al-Kafirun, O ihr Glaubensverweigerer. La a'budu ma ta'budun, ich diene nicht dem, was ihr dient. Wa la antum a'biduna ma a'bud, und ihr seid nicht dienend dem, was ich diene. Wa la antum a'biduna ma a'bud, wa la ana a'bidu ma abattum, lakum dinukum wa liya din. Und ich diene nicht dem, was ihr dient, euch eure Religion und mir meine Religion. Das heißt, wir vermischen die Religion nicht. Ihr habt euren Weg, der logischerweise falsch ist. Sonst würde Allah nicht anfangen mit Ya Ayyuhal Kafir Kul, sprich o Muhammad, o ihr Ungläubigen. Etwas anderes zu dieser Sura. Der Prophet, dem Propheten wird hier befohlen, zu den Leuten zu sagen, Kul, sprich, das ist ein Befehl, das ist ein Imperativ. O ihr Ungläubigen. Wenn Leute sagen, nee, das darf man zu niemandem sagen. Nur Allah weiß, ob man ungläubig ist oder nicht. Nur Allah, was ist das für ein Blödsinn? Nur Allah weiß es. Sagt jemand, ja, er glaubt nicht an Gott. Er glaubt nicht an den Propheten Mohammed. Er glaubt nicht an den Koran. Und dann sagen wir, nee, ich weiß aber nicht, ob der ungläubig ist oder nicht. Warum soll dann der Prophet sagen, oh, ihr Ungläubigen? Und diese Sura ist eine der meistgelesenen Suren. Sie wird als ein Viertel des Korans angesehen. Und der Prophet a.s. hat sie beispielsweise in vielen freiwilligen Gebeten gelesen. Zum Beispiel, und das ist laut dem malikitischen Madhab sogar Pflicht, nach dem Tawaf hinter Maqam Ibrahim betet man zwei Rakat. Im ersten Rakat betet man Al-Fatiha und dann Kul Ya Ayyuhal Kafirun. Und im zweiten Rakat Al-Fatiha und dann Kul Huwa Allahu Ahad, also Surat Al-Ikhlas. Das Fajr-Gebet, beziehungsweise die Sunna des Fajr-Gebetes. Ja, was betet man dort? Sunna ist es zu lesen im ersten Rakat nach der Fatiha, Kul Ya Ayyuhal Kafirun, und im zweiten Rakat nach der Fatiha, Kul Huwa Allahu Ahad. Dann nach dem Maghrib-Gebet, die zwei Sunna. Sunna ist es, erwünscht ist es, zu lesen, nach dem ersten Rakat, im ersten Rakat nach der Fatiha, Kul Ya Ayyuhal Kafirun, im zweiten Rakat nach der Fatiha, Kul Huwa Allahu Ahad. Und es gibt einige Gelehrte, die sagen, bei Salat al-Istikhara ist es auch Sunna, im ersten Rakat al-Kafirun, im zweiten Rakat nach der Fatiha, al-Ikhlas zu lesen. Auf jeden Fall, worum geht es hier? Al-Baghawi erzählt hier, Nazalat fi rahti min Quraysh, minum al-Harith ibn Qais al-Sahmi, erzählt jetzt hier einige Namen auf. Da diese Sure wurde herabgesandt für eine Gruppe der Quraysh. Ja? Jetzt nennt er einige Namen. Ja? Und die sagen, Ya Muhammad halumma, fattabi' dinana wa natabi' dinak wa nushrikuka fi amrina kulli. Die haben also zum Propheten gesagt, O Muhammad, komm her zu uns. Ja? Wir folgen, so folge unserer Religion und wir folgen deiner Religion und machen dich zum Teilhaber in all unseren Angelegenheiten. Ta'bud aliyatana sanatan wa na'budu ilahak sanatan. Wir beten, du betest unsere Götter ein Jahr an und wir beten deinen Gott ein Jahr an. Sie haben sowieso Allah angebetet, aber sie meinen damit nur, dass sie nur Allah alleine ein Jahr lang anbeten, ja? So. Fa in kana alladhi ji'ta bi khairin kunna qad sharaknaka fihi wa akhadhna hadhana minhu. Wenn es gut ist, womit du gekommen bist, dann haben wir einen Anteil daran und haben sozusagen Teilhabe daran, an dem Guten, was du gebracht hast. وَإِنْ كَانَ لَذِي بِأَيْدِينَ خَيْرًا كُنْتَ قَدْ شَرَكْتَنَا فِي أَمْرِنَا وَخَذْتَ بِحَذِّكَ مِنْهُ. Und ansonsten hast du halt einen Anteil von unserer Sache und einen Lohn davon bekommen. فَقَالَ مُعَاذُ اللَّهِ. Das heißt, Ma'adallah, das heißt, Zuflucht wird bei Allah gerufen. Ma'adallah, a'udhu billah an ushrika bi ghayrahu. An ushrika bihi ghayrah. Also das heißt sozusagen, der Prophet a.s. sagte sinngemäß, ja, ich suche Zuflucht bei Allah, dass ich ihm jemanden beigeselle. So, qalu, fastalim ba'da aliyatina. Na, auf jeden Fall, hierauf wurde dann, hierauf wurde dann die Sura abgesandt, Kul Ya Ayyuhal Kafirun. Und daraufhin ging der Prophet zur Meschu Aram, und da war eine Gruppe der Quraysh, also hat er sich vor sie gestellt und hat diese Sura herabgesandt, ja, bis er fertig war mit der Sure. Und daraufhin haben die Quraysh die Hoffnung verloren und haben ihn und seine Gefährten Schaden zugefügt. Das wird überliefert von Ibn Ishaq in Akhrajo Ibn Ishaq, Siratu Ibn Hisham, Band 1, 362. Das heißt, was sieht man hier? Sie kamen mit einem Angebot, sie wollten sich bei ihm einschleimen, aber wie hat der Prophet reagiert? Er hat so reagiert, dass sie die Hoffnung aufgegeben haben. Anderes Beispiel, das habe ich schon erwähnt, und zwar in Sura 68, das ist die Sura Al-Qalam. Ja. In dieser Sura beispielsweise wird der Prophet a.s.w. Und das ist Vers 9, sie möchten, dass du nachgiebig bist, auf dass sie nachgiebig mit dir sein würden. Das heißt, sie möchten, dass du in der Sache ethischer Prinzipien, moralischer Werte und versöhnlich bist, worauf sie diese erwidern, davon ablassen würden, dir aktiv entgegenzutreten. Ja? Das heißt, sie machen Angebote. Das heißt auch in anderen Übersetzungen steht auch, sie wollen, dass du schmeichelst, sodass sie schmeicheln. Und hier steht auch zum Beispiel im Tafsir von Ibn Kathir, sie wollen, dass du ihre Götter ein Jahr dienst und dann beten sie Allah ein Jahr lang alleine an. Das heißt, der Prophet a.s. könnte theoretisch denken, na gut, dann gehe ich etwas auf sie zu und dann ändert sich die Lage für mich und dann wird es besser für mich. Aber was war seine Handhabe? Er ging keinen Millimeter von seiner Botschaft ab. So haben wir ihn kennengelernt. Das sehen wir durch die Sura Al-Kafirun. Was heißt das für uns als Muslime? Dass wir genauso an die Sache herangehen müssen. Ein anderes Beispiel dafür ist in Surat Al-Isra. Und das ist ehrlich gesagt ein sehr, sehr, sehr interessanter Vers diesbezüglich. Nämlich in Sura 17. Und ich lese das mal kurz vor. Was Allah subhanahu wa ta'ala in Sura 17 diesbezüglich sagt. Und ich lese die deutsche Übersetzung vor, ab Vers 73. Und siehe, die irre gegangen sind, bemühen sich, dich von all der Wahrheit wegzulocken, die wir dir eingegeben haben. O Prophet, mit der Absicht, dich etwas in unserem Namen erfinden zu lassen, in welchem Fall sie dich sicherlich zu ihrem Freund gemacht hätten. Das heißt, sie hätten sich dann zum Freund gemacht. Und jetzt hör zu. Und hätten wir dich nicht, also hätte Allah redet hier in der Wir-Form, das ist der majestätische Plural, so wie wenn ein König sagen würde, wir haben entschieden, aber er meint sich selber. Und hätten wir dich nicht fest im Glauben gemacht, du hättest ihn ein wenig zugeneigt. Du hättest dich ihm etwas zugeneigt. Etwas, ein bisschen. In welchem Fall wir dich für wahr die doppelte Strafe im Leben und die doppelte Strafe nach dem Tod hätten kosten lassen. Hier wird erwähnt vom Kommentator. Dies bezieht sich auf ein Kompromissangebot seitens der heidnischen Quraysh. Sie verlangten vom Propheten, dass er ihren Stammesgottheiten eine gewisse Anerkennung geben und diese Anerkennung Gott zuschreiben solle. Im Gegenzug versprachen sie ihm, ihn als Propheten anzuerkennen und ihn zu ihrem Führer zu machen. Man muss sich das jetzt mal vorstellen. Sie wollen hier praktisch dem Propheten politische Macht geben, aber er soll als Gegenzug etwas von der Religion verfälschen. Der Prophet a.s.w. ist prinzipiell Religionsstifter. Aber was lernen wir daraus? Heutzutage viele Muslime, wenn man zu ihnen sagen würde, sage nicht dieses oder jenes über die Religion oder verfälsche sogar einiges. Das heißt, es gibt eine Regel im Islam, rede nicht darüber oder sage sogar, das ist anders, dann kriegst du vom Staat dieses und jenes. Dann wird deine Moschee nicht angegriffen. Dann wirst du der Kooperationspartner. Dann wirst du der Gesprächspartner. Was machen sie? Sie gehen darauf ein. Was hat der Prophet a.s.w. hier gemacht?
Er ging keinen Millimeter von seiner Botschaft ab. Und Allah sagt sogar, hättest du dich ihnen ein wenig zugeneigt, dann hätten wir dich wahrlich die vermehrte Strafe im Diesseits und die doppelte Strafe im Leben und die doppelte Strafe nach dem Tod kosten lassen. Im Jahre 2006 gab es den ersten Islamkongress, wo sich bestimmte Verbände mit Schäuble an einen Tisch gesetzt haben. Da wurde bestimmt beispielsweise, dass man zu einem Theaterstück geht, wo der Prophet a.s.w. enthauptet wird. Und Buddha enthauptet wird und Jesus enthauptet wird und so weiter. Und damals wurde von den Verbänden gesagt, ja, wir fahren damit hin. Welchen Eindruck erweckt man da über die Religion? Man erweckt den Eindruck über die Religion, als wenn das in unserer Religion kein Problem sei, dass der Prophet beleidigt wäre. Was hat man damit? Damit hat man die Botschaft entfälscht, weil in unserer Religion ist es ein Problem, wenn der Prophet a.s.w. beleidigt wird oder schlecht dargestellt wird. Das ist ein Problem. Man braucht nur zu den klassischen Büchern der Rechtsschulen zu gehen. Aber warum wurde dies gemacht? Warum wurde hier zugesagt? Anstatt ganz offen und ehrlich und mit Mut und ohne Feigheit zu sagen, nein, da machen wir nicht mit, da haben wir keine Lust drauf, wir finden das nicht schön, wir finden das schlecht. Ja, weil das ist der Weg der Mitte. Wir haben nicht gesagt, springen das Theater in die Luft. Aber man muss klar und deutlich sagen, wofür die Religion steht. Dass dies in unserer Religion verboten ist. Und nicht so tun, als wenn man damit einverstanden wäre. So. Warum hat man sich damit einverstanden erklärt? Weil man gedacht hat, man kriegt dadurch etwas Macht hier. Im Gegenzug versprachen sie ihn als Propheten anzuerkennen, ihn zu ihrem Führer zu machen. Der Prophet a.s.w. ist keinen Millimeter von seiner Botschaft abgegangen, selbst wenn sie ihn zum Führer erklären wollten. Das heißt, hätten diese Verbände besseres Wissen von der Religion und würden sich besser auskennen mit der Sira des Propheten a.s.w., dann wüssten sie, wie sie hier den Weg der Mitte beschreiten. Auf der anderen Seite haben wir Leute, die wie die Amokläufer durch die Gegend rennen, ja, und Menschen töten, obwohl wir beispielsweise sehen, dass in unserer Zeit, in der wir leben, die der mekkanischen Zeit ähnelt, dass in der mekkanischen Zeit der Prophet nicht hingegangen ist und hat gesagt, nehmt euch ein Messer und schlachtet nachts die Führer der Kuffar ab. Oder geht hin zu den Götzen und schlagt die kaputt in den Stücke. Sondern, dass er sich darauf beschränkt hat, die Botschaft zu überbringen. Ja. So. Das auf jeden Fall dazu. Erstmal. Jetzt kommen wir noch zu einer anderen Geschichte, die hängt mit Utba ibn Rabia zusammen. Und übrigens, viele Gelehrte sagen, dass all diese Sachen nach der Annahme von Hamza und Umar, als sie den Islam angenommen, stattgefunden haben. Ja, und dass bestimmte Begebenheiten mit Abu Talib nach dem Boykott stattgefunden haben. Weil es wurde 3 Jahre wurden die Muslime boykottiert. Ich möchte hier noch auf eine Geschichte eingehen, wo der Prophet a.s.w. ein Gespräch hatte, eine Verhandlung, ein Angebot bekommen hat von Utba ibn Rabia. Utba ibn Rabia kam zum Propheten a.s.w. und sagte zu mir, Ibn Achi, oh, du Sohn meines Bruders, weil er mit ihm verwandt ist. Innaka minna haythukat alimta minna sittati fil ashira wal makan fil nasab. Du weißt schon, welche Stellung du bei uns im Stamm hast und von der Abstammung her hast. Das heißt, der schleimt sich erstmal ein. Glaubt es mir, genau diese Methode gibt es heute von einigen Leuten, die den Islam bekämpfen. Die kommen erstmal an und sagen, oh, ihr seid ja toll, ihr seid ja die Besten. Und ihr seid ja so gebildet und dieses und jenes. Und dann fängt man an. Aber du bist zu deinem Volk schon mit einer gewaltigen Sache gekommen. Jetzt schaut mal an, was diese gewaltige Sache gemacht hat. Jetzt wie Utba bin Rabia den Islam sieht. Du hast damit die Gesellschaft gespalten. Warum? Weil du sagst, das ist richtig und das ist falsch. Und das ist genau das, was Utba bin Rabia damals nicht gemocht hat, ist das, was heute diejenigen, die den Islam bekämpfen, nicht am Islam mögen. Sie sagen, wir wollen nicht dieses Schwarz-Weiß-Denken. Islam ist richtig, alles andere ist falsch. Das wollen sie nicht. Sie sagen, das spaltet die Gesellschaft. Genau dieselben Worte. Du hast damit praktisch sinngemäß ihre Lebensart lächerlich gemacht. Und hast damit ihre Religion und ihre Götter schändlich gemacht. Ja. Das heißt, die Botschaft des Propheten a.s. war ganz klar und deutlich. Islam ist richtig, die anderen Religionen sind falsch. Die Lebensart des Islam ist richtig, die anderen Lebensarten und Träume und Ziele sind falsch. Allah ist richtig, der Islam ist richtig, alle anderen Religionen, alle anderen Götter sind falsch. Du hast die Gesellschaft gespalten, du hast ihre Träume lächerlich gemacht, du hast ihre Götter und Religion schändlich gemacht. Dann sagt er, und dann noch etwas, du hast zu Käfir erklärt, zu Ungläubig erklärt, wer von ihren Vorfahren schon gegangen ist. Denn wenn du sagst, der Islam ist die einzig wahre Religion, das heißt, dass die vorher gestorben sind, einer falschen Religion gestorben sind. Haben sie die wahre Botschaft bekommen? Werden sie im Jenseits für alle Ewigkeiten in die Hölle gehen? Haben sie die wahre Botschaft nicht bekommen, werden sie im Jenseits nochmal auf die Probe gestellt werden. Allah sagt in Sure 17, Vers 15, sagt er, وَمَا كُنَّ مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْأَثَ الرَّسُولَ. Wir haben nicht eher bestraft, bis wir einen Gesandten geschickt haben. Jetzt passt auf. فَسْمَ مِنْعُ مِنِّي. Jetzt so höre von mir. أَعْرِدُ لَيْكَ مُورًا لَعَلَّكَ تَقْبَلُ مِنْهَا بَعْدَهَا. تَنْذُرُ فِيهَا. Ich mache dir ein paar Angebote, vielleicht wirst du welche davon annehmen. Was sagt der Prophet a.s.w. mit Benehmen hier? Sprich, ja Abu Walid, asma. Sag Abu Walid, ich höre zu. Sag Abu Walid, ich werde zuhören. Daraufhin fing er an. In kunta innama turidu bima jita bi min hadha al-amri malan jama'na laka malan hatta takuna akthara malan. Wenn du mit dem, womit du gekommen bist, wenn du damit Geld haben willst, Vermögen haben willst, sammeln wir dir von unserem Vermögen, bis du der Reichste von uns bist. Wa in kunta turidu bi sharafan sawatnaka alayna hatta la naqta' amran dunak. Hatta la naqta' amran dunak. Und wenn du damit Stellung haben willst, Scharaf haben willst, dann machen wir dich zu einem Führer von uns, sodass wir keine Entscheidung ohne dich treffen können. Wenn kunta turidu bi mulken, malaknaka alayna. Und wenn du dadurch Herrschaft haben willst, Königreich haben willst, wir machen dich zum Könige bei uns. Hier muss man erwähnen, das waren verschiedene Stämme, das gab es noch nie, dass es plötzlich einen König für alle Stämme gegeben hat. Jeder Stamm bei den Quraysh hatte sozusagen sein Stammesoberhaupt. Okay? Und dann sagt der Sinngemäß, wenn das, was zu dir kommt, ein Djinn ist, den du nicht abwehren kannst, suchen wir dir die besten Ärzte. In einer anderen Überlieferung wird auch gesagt, wir holen für dich die schönsten Frauen von Mekka und so weiter. So. Was sagt der Prophet a.s. darauf? Der Prophet a.s. sagt darauf, bist du fertig, Abu Walid? Also Utba ibn Rabia. Und Utba ibn Rabia sagt, ja, er ist fertig. Und daraufhin liest der Prophet a.s. ihm vom Koran etwas vor. Was sagt er jetzt vom Koran? Oh, du bist lieb, ich bin lieb. Er bringt eine klare Botschaft rüber. Klare Botschaft. Ja, und ich lese das nur auf Deutsch vor, ihr könnt es selber lesen. Das ist die Sure Fussilat, die 41. Sure, bis zu der Stelle, wo der Sujud kommt. Und daraufhin war Utbah ibn Rabi'a am Ende gewesen. Und er ging zurück zu seinem Volk und war fertig mit den Nerven. Und sie haben gesagt, hat er dich verzaubert? Er hat gesagt, ich glaube ja, sinngemäß. Und ich will nur kurz vorlesen, weil ich möchte nicht zu tief hier reingehen, damit ihr seht, was der Prophet a.s.w. für eine Entschlossenheit in dieser Situation an den Tag gebracht hat. Und dies ist übrigens auch ein Beweis, dass er ein Prophet war. Denn wäre er ein Scharlatan gewesen, hätte er dieses Angebot angenommen. Er wurde die ganze Zeit bekämpft. Es gab kein Licht am Horizont. Jetzt, wofür sollte jemand ein Scharlatan sein? Um Macht zu haben, um Geld zu haben, um Frauen zu bekommen. Hier, er hat das Angebot jetzt. Aber was sagt der Prophet a.s.w.? Was macht er? Er gibt hier die Botschaft ganz klar und deutlich. Hamim, Tanzilu min Rahman Rahim. Ja. Dies ist eine Offenbarung vom Allerbarmer, dem am Herzen ein Buch, dessen Zeichen ausführlich dargelegt sind als ein arabischer Koran für Leute, die Bescheid wissen, als Frohboten, als Warner. Das ist Warnung. Aber die meisten von ihnen wenden sich ab, sodass sie nicht hören. Sie sagen, unsere Herzen sind Hüllen vor dem, wozu du uns aufhubst. Und in unseren Ohren ist Schwerelichkeit und zwischen uns und dir ist ein Vorhang. Handel also, wir werden ebenfalls handeln. So. Dann sagt er, sag, gewiss, also Allah sagt, sag, gewiss, ich bin nur ein menschliches Wesen wie ihr. Mir wird als Offenbarung eingegeben. Das heißt, das ist ganz wichtig, was der Prophet ihm sagen soll. Mir wird als Offenbarung eingegeben. Das heißt, ich kann nichts dagegen machen. Es gibt hier kein Angebot oder kein, hier gibt, kriegst du Geld und Führung oder was auch immer. Mir ist eingegeben worden, dass euer Gott nur ein einziger Gott ist. So richtet euch zu ihm hin und bittet ihn um Vergebung. Jetzt hört zu. Und wehe den Götzendienern. Das heißt, er antwortet, wehe dir, sinngemäß, wehe den Götzendienern. Du musst Allah alleine anbeten. Das ist seine Antwort darauf. Danach wird dann noch die Strafe von anderen Völkern erwähnt, die dem Weg der Propheten nicht gegangen sind. So entschlossen war der Prophet, alayhi salatu wassalam. So entschlossen war er gewesen. Und hier muss man die Frage stellen, wie hat er seine Sahaba so entschlossen erzogen?